Please welcome
Jacki und Wietrich. Die Morgenshow für alle, die nicht gerne früh aufstehen.
Beim digitalen Audioerzeugnis muss man immer sagen, wenn man es aufgenommen hat. Nicht, dass jetzt der Moment ist, sondern wenn wir es aufgenommen haben, es ist Dienstag, gell?
Ja, der 19.
Der 19.
Deine Augen suchen verzweifelt den Kalender.
Ja, nein,
also, das ist der 19.
März
2024. Podcast Nummer 55.
Oh, also,
da fern ich mich nicht. Ja, ich habe irgendwie. Ich,
Buchhalter.
Zu 95% ist es der 55.
Trigger of the Week.
Dani, was hat dich berührt, aufgeregt?
Ja, du hast mich auf das aufmerksam gemacht, dass ich ja jetzt Onschuh dann übernimmt, den Laden beim Musikhug. Das ist ja eigentlich das, wo das Traurige am Ganzen ist, dass der Musikhug nach über 150 Jahren, wo da die Zentrale ist, das ein Mekka für Musikliebhaber, die Oase von der Entschleunigung, dass die sich Miete nicht mehr leisten können und darum eine neue Bleibe suchen. Das ist ja nicht so, dass sie das Geschäft aufgeben, obwohl man ja meinen, weil ja mittlerweile auch Instrumente online bestellt werden oder Musiknoten oder Bücher oder Platten, ist jetzt an der Reihe. Bevor wir über On reden, eben Musikhug, es war eigentlich für mich so der Platz, wo man gerne ist. Und
ich habe dort schon Kopfhörer gekauft, so die wirklich die professionellen Kopfhörer.
Oder eben Bücher über jenes, also nicht nur Notenblätter und dann auch die Plattensammlung schön.
Mal das Piano, so ein Elektropiano, sehr gutes Elektropiano
für meine Tochter. Gitarre, die man ausprobieren kann, natürlich muss man sich fragen, ob man darf.
Aber Fachleute haben dort auch
gearbeitet. Ja, richtige Fachleute.
Eben, du konntest fragen, auch wenn du unsicher bist, die haben alles gewusst.
Und sie wissen auch jetzt noch alles. Also ich bin gespannt, wo sie werden herzügeln werden. Sie haben gesagt, es müsse jetzt irgendwo einen Standort finden, wo man auch mit dem Auto hingehen kann. Das war natürlich beim Limag nicht möglich. Darum hat man dann wahrscheinlich sich das Klavier dann auch heimliefern lassen, schlussendlich.
Aber auch gutes Marketing natürlich. Weißt du, irgendwie, das war natürlich sichtbar gewesen, dort am Limag. Es war gross gewesen. Es hat etwas hergegeben. Wir können in Schaufenster hineinschauen. Das ist eine wunderbare, natürlich wunderbare Leitfassung.
Ja, und clever auch das Marketing, dass man die Person belohnt mit einem Klavier, wo dafür sorgt, dass sie eben ein neues Zuhause findet. Also das ist, ich bin gespannt. Ich glaube, ich frage demnächst mal nach, ob sie wirklich jetzt schon wissen, woher dass sie ziehen. Und wer das, wer das Klavier gewonnen hat. Ja, ich habe ihnen auch ein paar Sachen vor. Nein, ich nicht. Aber auf alle Fälle eben traurig. Vor allem, weil das Gebäude, die Liegenschaft, immer noch der Gründerfamilie gehört.
Mhm.
Und dass die nicht ihnen können entgegenkommen, also weißt, dass sie sich nicht darüber nervt, das ist eigentlich traurig. Das ist so erbärmlich, finde ich schon fast. Musikhug hat man können verkaufen irgendwann, ich glaube, an einem Luzerner, wie heißt es, Musikpunkt. Aber eben, die Gründerfamilie von Musikhug, denen gehört die Liegenschaft. Und dass denen das eigentlich wie egal ist, also ich habe noch nichts anderes mitbekommen, aber dass es wie denen egal ist, dass jetzt nach 150 Jahren, dass der Musikhug dort verschwindet. Das nervt mich eben.
Bei der Miete hört der Spass auf.
Ja, all about money. Gell,
bei der Miete hört der Spass auf.
Oh, weißt, wir haben so ein Herz für Musikerinnen und Musiker, aber wenn es dann um das geht, könnte man ihnen nicht entgegenkommen. Nein, Miete müssen ja Jahr für Jahr, das ist mein Monopoly, haben wir auch schon thematisiert, Jahr für Jahr rauf. Und du schau, vielleicht werden wir in 150 Jahren aus dem Podcast auch noch darüber diskutieren. Oh, jetzt geht die Traditionsfirma On, ist jetzt weg, kann sich nicht mehr leisten. Genau, jetzt kommt dann irgendwie keine Ahnung.
Hey, die On, die kommen jetzt dort rein, die können sich leisten, weil sie natürlich auch eine schöne Marge haben, wie wir jetzt wissen, auf ihren Schuhen, die wir Kunden da wahrscheinlich rechte Rappen dran zahlen, die vielleicht auch ein bisschen überteuert ist, würde ich jetzt mal behaupten. Die vermögen jetzt dort reinkommen. Die haben ja bis jetzt irgendeinen Flagship-Store beim Verwaltungsgebäude im Kreis 5, beim Hauptsitz. Und dann bekommen wir dort jetzt in der Innenstadt einen richtig schönen Flagship-Store, einen Megastore.
Gibt, glaube ich, immer noch keine Schuhe unter 200 Franken, oder? Oder ist das so?
Ich habe auch ein bisschen aufgegeben, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ich habe es immer so, es hat so, weißt du, im Unterschied zu Pumps oder High Heels, die ich überhaupt nicht kann, ich stehe überhaupt nicht auf das. Also nicht, dass ich sie anhabe, sondern dass die Frau sie anhat. Das tut mir vom Auge her weh.
Mhm.
Aber wenn ich Leute sehe mit Onschuhen laufen, dann ist es das pure Gegenteil. Dann ist es sieht so aus, als ob man auf einer Wolke läuft. angenehm, perfekte Schuhe. Wenn man jetzt Onschuhe in der Pflege den ganzen Tag muss tragen oder sonst beim Arbeiten, wenn man den ganzen Tag muss stehen,
es sieht super aus.
Es ist absolut super zum tragen. Oder?
Total. Ja. So für eine Freizeitschuhe ist es super zum tragen.
Mir hat mal ein Geschenk Gucci oder so bekommen, 100 Franken für einen Laden in der Stadt Zürich. Und so konnte ich mir dann mal einen Onschuh leisten. Und zwar den weißen Federerschuh. Für im gesamten 200 Franken. Hat mich aber dann nur noch 100 Franken gekostet.
Sehr gut.
Schau mal, was ich anhabe heute.
Ist
mal wieder so weit. Weil ich muss aber auch sagen, es hat ein bisschen abgenommen. Ich kann nicht mehr so oft an. Und was ich mich bis heute darüber nerv, ist der Schuhbändel. Das ist so.
Liegt es an On oder liegt es am Dani? Der Schuhbändel.
Nein, also gebt mir recht, bitte den Schuhbändel von dem Federer. Also vielleicht ist das irgendwie die erste Ausgabe oder so. Wenn ich mal wieder vorbeilaufe, frage ich und sage, was ist eigentlich mit dem Schuhbändel los? Er geht immer wieder auf. Es ist ja wirklich das Dümmste. Du zahlst, also weißt, wenn jetzt wirklich nicht voll 200 Stutzen, aber für 100 Stutzen erwarte ich eigentlich, dass ich einen Schuh binden kann. Ich muss mindestens 4-5 Mal am Tag den Schuh binden, weil er einfach aufgeht. Und ich renne nicht um, ich springe nicht um. Ich arbeite im Büro. Kopf.
Und das ist dir früher nie passiert, als Kind und Jugendlichen. Gut, also liegt es nicht an dem. Weil sonst normal sagt man, wenn man dann nicht richtig Schuhe binden konnte, dann kann man es
leider auch. Obwohl ich einerseits einen Sportler mache, wo man barfuß ist auf der Matte, andererseits auch Basketball spiele, wo ich Schuhe binde. Ich schwärme immer noch von den alten Kobe. Die sind wirklich die besten Basketschuhe, die ich je hatte. Der Roger Federer Onschuhe.
Also bei der Musik läuft es nicht so. Die müssen raus. Bei der On da läuft es. Die können dort rein, jetzt in das Stammhaus am Limmat G. 83. Und die Besitzerfamilie, denen geht es so gut, denen läuft es so gut, weil die einfach keine Lust jetzt irgendwie auf Miete zu verzichten von der eigenen Firma, die sie mal verkauft haben, sondern die nehmen lieber Onschuhe rein, wo die Miete sich leisten.
Mittlerweile so beliebt, dass so Herr und Frau Schweizer um die 50 herum einfach, du siehst schon, auch wenn du jetzt in Japan in der Ferien wärst, siehst du von weitem schon.
Wer Schweizer ist,
die mit den Onschuhen sind. Ja, die mit Onschuhen unterwegs sind. Und darum, weil ja jetzt schon mittlerweile alle Onschuhe tragen, trage ich ihn jetzt weniger. Obwohl, ich stehe immer noch dazu, der weiße Federer, der gefällt mir. Ja? Also, finde ich gut, wenn wir ihn einfach schnüren können. Da wären wir übrigens ja beim Federer, das grosse Aushängeschild. Wenn nicht auch Teil, wie sagt man dem, Aktionär?
Namhafte Beteiligung hat er an Onschuhe. Also ist dort mehr als nur eine Werbung.
Aber ist er nicht auch mittlerweile. Das, ich weiss, es ist Blasphemie, über den Roger Federer herziehen.
Hey, langsam darf man.
Jetzt, gell?
Langsam
geht er dir auch langsam auf
den Nerven.
Die Werbesäule Federer.
Ich habe lang geschwiegen. Aber langsam aber sicher ist wirklich.
Wie heisst da der Andy Prince? Harry mit seiner.
Meghan.
Genau, wir wollen unsere Privatsphäre, aber dann in den USA, weißt du, jeder Fernsehshow dabei.
Der Federer ist ein Weltstar.
Der Federer genau gleich. Der reist jetzt vom einen zum anderen Ort. In meiner Basketball-Community war er letztens bei einem Spiel von den Golden State Warriors. Gewesen. So wie, glaube ich, jeder mittlerweile Tennisspieler.
Ist es nicht von unserer Seite, dass er überall Zugang hat?
Klar, pure Neid. Ist er dabei, überall gelesen. Bei den Oscars ist er dabei. Und was hat er dort auf dem roten Teppich? Eine neue Sonnenbrille. Eigenmarke, die er vermarktet, dann wären wir wieder bei der
Absolut. Werbung. Aber weißt du, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass jetzt langsam auch sehr dezent kritische Stimmen aufkommen. In der Schweiz, im Ausland ist das anders. Ja. Ich glaube, es hat genau mit dem etwas zu tun. Wir haben den Federer glorifiziert als bodenständigen Weltstar aus der Schweiz, der keinen Augenblick vielleicht ein bisschen mehr probiert, sich zu vermarkten, sondern wo ethisch, moralisch, alles super, alles ist perfekt beim Federer. Und jetzt merken wir, der Roger Federer macht Kohle. Oder Roger Federer ist ein Businessman. Oder Roger Federer nimmt die eine oder andere Gelegenheit wahr, ein Geschäft zu machen, zum Beispiel jetzt von dieser Brille. Und ja, er braucht dann auch seine Community auf den Social Media, für die Brille zu verkaufen.
Das ist ja
völlig normal. Ja. Aber wir haben doch etwas ganz anderes in Federer projiziert. Und da sind wir vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht zum Teil.
Wir Schweizer, ja, da gehöre ich dazu. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen, durch den Influencer, durch das Influencer-Leben vom Roger Federer. Meine Rolex gehört dazu.
Marken, sagen wir mal. Ehrlich.
Ja, nein, aber weißt du, vom Preissegment her, ein Mercedes hat er, die Jura Kaffeemaschine, klar, Wilson, ein Tennisschläger, Uniqlo, Lindt, natürlich auch. Sunrise gibt ja auch die lässige Werbung da mit dem Marc Odermatt, wo sie im Lift sind und eine am Handy. Das ist ja so ein
dumm. Findest du nicht lustig?
Nein, finde ich richtig dumme Werbung. Einerseits soll das wie zeigen, hey, beachtet mich, ich bin Megastar, links und rechts. Oder Madame Federer, ich bin... Oh. Und nein, sie schaut die ganze Zeit aufs Handy und irgendwie die Quintessenz von dieser Werbung ist, ja, man sollte vielleicht einmal weniger aufs Handy schauen, aber es geht ja dann gar nicht auf, es ist ja eine Sunrise-Werbung. Also ich check die Werbung nicht, bitte erklärt mir das. Und dann natürlich auch mit dem Trevor Noah, die Schweiz-Tourismus-Werbung, ja, schön und gut. Da ist natürlich auch nicht dabei, wenn ich auch mit dem Zug möchte. Ich kann ja eigentlich in der Zeit, wenn ich es gehabt hätte. Aber es hat ja wieder nicht geklappt bei den Euromillions letzte Woche. Nein, ey, und eben jetzt On und die eigene Sonnenbrille vermarkten. Ich habe mir überlegt, was fehlt eigentlich noch, was könnt ihr noch vermarkten?
Ja, es gibt Gürtelschnallen. Noch wahnsinnig viel. Gürtelschnallen. Anständige Schuhbändel für den Dani.
Ja, bitte. Binden. Thermomix. für Roger Federer Thermomix. Roger Federer E-Bike. Wenn er ein E-Bike dann vorab sich um den Zürichsee cruist. Roger Federer Sextoy, alles möglich. Was ist in Form von einem Tennisschläger? Nein! Ja, ich mache mich jetzt lustig darüber schauen, hey, was wir alle mitgefiebert haben, stundenlang beim Roger Federer seinen Grand Slam-Titel.
Nein, grossartig.
Seine Niederlage, wie wir mitgelegt haben. Ja, für uns schlicht der Grösste.
Also, er ist der Grösste, er bleibt der Grösste. Und ab und zu darf man auch ein bisschen am Denkmal rütteln und sich ein bisschen dran reiben und sich ein bisschen aufregen.
Und trotzdem wäre es natürlich, wir sind dran. Roger Federer als Morgenmensch in unserer verdickten Morgenshow, den holen wir irgendwann. Genau. Und wir sind dran. Darum, Roger, wir lieben dich nach wie vor. Aber ich muss sagen, ich habe letztens Indian Wells, ein Tennisturnier, ein Halbfinale, Alcaraz gegen Sinner gesehen. Ey, etwas. Schaut euch mal die Best-ofs an, irgendwie auf Eurosport, gibt auf Facebook oder auf den sozialen Medien, den Kanal Best-of Alcaraz Sinner. Da gehen wir runter. Hartplatz,
ist das jetzt schon fast Empfehlung des Hauses?
Ja, hätte man schon können sagen. Ja, aber ja, das hat mich triggert. Ich habe schon noch etwas, aber zuerst jetzt mal noch zu dir.
Du, Crowdfarming ist doch eine gute Sache. Oder mir umstellt man ja immer, sei so ein Konsumfuzzi und isse Fleisch und du weißt all das, was du nicht bist. Ich bin eigentlich ein schlechter Mensch, so rein imagemässig. Aber ich habe Crowdfarming entdeckt. Da kaufst du ein Produkt direkt bei diesen Bauern. Also nicht irgendwie über einen Zwischenhandel, sondern direkt beim Bauer. Und das Crowdfarming, das verkauft die Jens Olivenöl, kannst von Italien oder von Griechenland oder was auch immer. Und dann habe ich also bestellt in Spanien Avocado. So 5 Kilo Avocado, so ein kleines direkt beim Bauer. Das wird ja durch die Plattform verwaltet und so. Das Geld kommt mit dem Abzug von einem kleinen Feed kommt es direkt zu dem Bauer. Aber dann habe ich mir überlegt, bist gleich nicht so ein guter Mensch. Erst nachdem, dass ich die Bestellung aufgegeben habe und die Avocado schon unterwegs war, Spanien leidet unter einer gigantischen Trockenheit.
Ah ja, wenn du es so anschaust.
Dann
ja.
Meine Frage jetzt, darf man trotzdem in Spanien aus der Landwirtschaft etwas bestellen oder nicht? Wahrscheinlich nicht, aber die Produkte sind ja da und ja, also gleich. Also,
dass eigentlich die spanischen Bauern noch nicht auf der Straße sind mit Fackeln und Traktoren, weil die leiden ja am allermeisten, weil ja die Tourismusbranche. Die müssen nicht sparen. Weißt, die können ihre Pool nach wie vor füllen. Es ist auch schon Diskussion wegen dem Wassermangel, dass sie mit mehr Wasser ihre Pool füllen müssen. Aber nein, da ist man noch feiner raus. Spanien profitiert natürlich vom Tourismus.
Ja, und den Zahlungsanlagen
haben sie schon eingerichtet. Oder dass sie den Nacht nochmal vom 10 Uhr weg bis morgen sie mein Wasser abstellen.
Ja, die Einschränkungen.
Und natürlich braucht die Landwirtschaft sehr viel Wasser. Fleischproduktion noch mehr als wahrscheinlich Avocado, oder nicht? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, weißt du, es ist wahrscheinlich Horror. Gerade Avocado ist wahrscheinlich Horror. Aber Hanker, wenn ich das nicht bestellt hat, sondern hat die hier gekauft irgendwo im Laden. Oder dann müssen wir ganz
verzichten.
Ja, die sind auch irgendwie, die kommen auch von irgendwo. Die kommen wahrscheinlich auch vor. Also, ich habe echt irgendwie gemerkt, okay, du hast das Gefühl, du machst etwas Gutes. Du kaufst direkt bei diesen Kleinbauern, dass die wirklich möglichst grosse Margen drauf haben.
Ich denke,
Wassermangel. Eben,
aber wenn du wenn beim spanischen Bauern nichts kaufen würdest, würde er nicht davon profitieren.
Ich nehme jetzt nicht an, dass
die, das geschissen hat mit dem Wasser. Aber ist gut erwähnt, das Spanien. Also das
Spanien ist
wirklich
im Moment
aber
du, lustig.
Wenn die Klimawärmung voranschreitet, dann gibt es bald Avocado bei uns. Also, wir haben das Wasserschloss, Gott sei Dank. Aber wahrscheinlich, mit Betonung auf noch. Hä? Aber sind es gut?
Hat mich triggert.
Du musst mal, Avocado ist ja so ein Klassiker, wo man im Migros oder im Coop einfach zuerst mal muss richtig fingern.
Das Gute ist, da kommt so ein Kistchen, funktioniert alles übrigens mit dem Transport und die kommen natürlich praktisch reif.
Ja.
Oder? Und dann tust du die in den Kühlschrank. Und die du brauchst, die nimmst du vorher raus und dann in ein, zwei Tagen sind die dann wunderbar.
Nicht verquetscht ankommen.
Nicht verquetscht. Ich halte es sehr gerne, aber gerade, ich weiss, es ist auch so hoch umstritten, natürlich, aber wie jeder Foodtrend. Ja. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, ich weiss eben nicht mehr. Es muss irgendwie ganz ein alter Philosoph gewesen sein, der gesagt hat, was vor deiner Haustür wächst, ist für dich bestimmt. Und das hat eben schon etwas. Aber mittlerweile sind wir ja so. Ja, genau. Regional, aber leider, saisonal, wahrscheinlich ist das
perfekt. Aber leider müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis es regionale Avocados gibt. Aber du, ich denke, eben, wenn man ein bisschen weniger Fleisch isst, dann darf man sich auch mal Avocados. Bestellen, nicht.
Oder was hätte dich denn noch triggert, dass man da von meiner Schulter ein bisschen
wegkommt? Nein, ich habe der Polio-Paul ist tot. Sagt ihr das etwas? Mm-mm. Das haben wir auch nicht gesagt. Ich habe mich schlau gemacht. Wer ist der Polio-Paul? Achtung! Dieses Gerät hielt ihn über 70 Jahre am Leben. Paul Alexander ist tot. Der Amerikaner starb im Alter von 78 Jahren. Dabei hatten einige ihn schon in den 50er Jahren totgesagt. Doch Polio-Paul lebte weiter dank eiserne Lunge. Das ist so, diese Lunge hat man so entwickelt. Ich zeige dir das Bild ausdrucken. Muss mal schauen, um das zu beschreiben. Es ist wie so eine verschlossene Badwanne, wo man drinnen lebt. Meine, die Polio-Erkrankungen, die es Kinderlähmung, die es gegeben hat, früher in den 40er, 50er, hat es recht die Epidemie gegeben. Und es hat natürlich auch irgendwie den Atemweg angegriffen. Und dann haben die in den 40er, 50er Jahren so Maschinen müssen. Und der ist irgendwie 70 Jahre ist der in so einer Maschine. Also seit, man muss sich das mal vorstellen, seit der 6, 7 ist. Einer von den letzten zwei, drei, und ich glaube, jetzt gibt es nur noch einen, der in dieser Maschine ist, hat der gelebt, in dieser Maschine. Die eiserne Lunge nennt man das, rettete ihm das Leben. Und eben Kinderlähmung, bekannt zwischen 3 und 8 Jahren, was Kinder betrifft, das ist ja so sehr, das betrifft Kinder. Natürlich auch ansteckend für die Erwachsenen. Und Gott sei Dank gibt es eine Impfung seit, glaube 60er Jahren und so, und ist das eigentlich kein Thema mehr, aber das hat, also vorher, es war brutal. Und der ist dann eben, was ist die eiserne Lunge? Das ist so ein Gerät, künstlich längerfristig maschinelle Beatmung vom Mensch möglich. Das drückt er dann irgendwie, wie soll ich sagen, es sorgt für die Beatmung. Stahlsorge hat man dann auch genannt. Und natürlich haben gewisse gesagt, schau, kannst du das nächste Bild noch ausdrucken? Das hat mich eben so fasziniert. Schau mal so, Polio,
die Räume voll von eisernen Lunge.
Mit in Kalifornien, glaube ich, in den 50er Jahren.
Aber hätten die müssen immer dort drin sein? Oder
ich glaube, meistens. Im Fall. Wirklich, also die ganze Zeit. Und es hat dann so tragische Sachen gegeben, dass dann gewisse gestorben sind, weil dann kein Saft mehr auf diesen Maschinen und auch der Notaggregat nicht funktioniert hat. Aber ich habe mich dann immer ein bisschen reingelesen. Es ist ein bisschen etwas Geschichtliches interessant, medizinhistorisch auch. Eben die Kinderlähmung, wo man dank der Impfung, also wo kein Thema mehr ist weltweit. Vielleicht gibt es vereinzelt noch in afrikanischen Ländern. Immer noch Kinderlähmung. Aber sonst eben, der ist im Fall, der ist seit der 60 war, ist in dieser Maschine. Hat dann irgendwann mal hat es zum Anwalt geschafft. Aber gewisse haben gesagt, er gebe dem nicht 10 Jahre. Wenn es die Maschine nicht gegeben hätte. Mhm. Gut, mittlerweile gibt es ja auch die Maschine nicht mehr. Man hat dann einfach eine Maske, wenn es ganz schlimm
aber
wird.
Aber er hat ja nicht auf die Maschine verzichtet.
Nein, nein. Und er hat dann eine gewisse, weißt du, liest es dann so Kommentare, ja, das ist doch kein Leben und so weiter und so fort. Das überlässt das jedem selber zu entscheiden. So. Aber er hat dann auch von dort aus dann auch irgendwie mal ein Buch geschrieben. Ich wollte es bestellen, aber es ist auf Englisch und so gut. Also, weißt, so, ich überfliege dann vieles und dann schaue ich auf Details davon, weil ich dachte, wie ist das, wenn man eigentlich 70 Jahre in so einer Maschine verbringt, in so einer Sarg, wie sie gewisse sagen, oder eben die eiserne Lunge. Also der Polio-Paul ist tot, hat bis 78 durchgehabt. Jetzt gibt es anscheinend in den USA noch eine Frau. Das hat mich noch so getriggert, wo man immer wieder froh ist.
Mich hat fasziniert, dass es schon längstens andere Möglichkeiten gibt, viel einfacher, viel bequemer und er darauf beharrt.
Ja,
in der eiserne Lunge zu sein. Wahrscheinlich ist das so
ein Star geworden oder so.
Ja, und vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen ein Heimat geworden, die eiserne Lunge, wo du irgendwie die dran gewann ist und wo zu dir gehört und wo du nicht gerne verlässt. Wer sind wir für das können, so urteilen zu wollen?
Aber ja, klar, aber es ist einfach also ich habe gestaunt, als ich dann gelesen habe, was Polio, Paul und so. Und was sind denn die 70 Jahre? Also, wenn ihr auch mal Zeit habt oder wollt nachlesen, dann die eiserne Lunge, vielleicht auf Wikipedia oder dann auch nochmal, dann landet schlussendlich auch wieder bei den Kinderlähmungen. Und auch der Polio-Paul, der Paul Alexander. Also das hat mich auch noch getriggert.
Was mich noch getriggert hat, gerade heute Morgen, ist mir das wieder aufgefallen. Manchmal passiert mir das. Hat eine Hörerin angerufen und einen Blumenstrauß gewonnen, wo sie einer Organisation hat geschenkt hat, dort, wo sie nämlich ehrenamtlich dafür arbeiten, Tixi. die veränderten Taxi.
Fahrdienst.
Ja, Fahrdienst, genau. Und dann habe ich so gedacht, es gibt schon Leute, die machen wirklich etwas Sinnvolles. Und das, was wir machen, ist ja, vielleicht manchmal ein bisschen lustig, vielleicht stellt es mal jemand auf, vielleicht gehört es ein bisschen zum Ritual von jemandem. Aber wirklich so richtig sinnvoll ist es nicht.
Nicht, dass wir uns selber abschaffen müssen, aber ich denke häufig, sag dir auch, was sind sinnvolle Jobs? Der Lehrberuf, in der Medizin, in der Pflege.
Ja, natürlich, das sind so die Klassiker. Aber auch ein Stromer zum Beispiel, Elektromonteur, Elektroniker, Elektroinstallateur und so.
Ich erwähne immer ein Beispiel, weißt du, so, lasst, man stürzt das Flugzeug ab, alle Passagiere überleben, stranden auf einer Insel und dann heisst es, hey, Vera, was hast du für Fähigkeiten, was bist du? Okay, du bist Schreiner, okay, mach uns mal, weißt, mach uns mal die Behausung, koch und so, schau mal, was nicht giftig ist, geh mal ein bisschen fischen, du bist Arzt, super, das braucht man natürlich auch, was bist du? Ja, Moderator. gut, vielleicht das wäre dann vielleicht das Einzige, was man dann könnte. Ein bisschen reden, ein bisschen unterhalten.
Gute Information. Die Information.
Peter, wie könnt ihr noch mal sagen, was für Wetter das ist auf dieser Insel?
Logisch, es gibt ein paar Ansätze, wo man kann sagen, okay, eine gewisse Berechtigung hat es. Aber gegenüber den wirklich lebenswichtigen Jobs ist natürlich
einfach unnütz. Ich wäre dann gerne der, der auf der Insel sagt, ich bin Koch. Und nein, ist das nicht.
Aber weißt,
ich
habe schon gedacht, bei der Corona-Pandemie, wo so plötzlich die Kulturbranche wahnsinnig laut ist worden und hat gesagt, ohne Kultur ist still und Kultur ist systemrelevant etc. Und ich musste auch sagen, ich bin einer, der liebt Kultur. Ich gehe so gerne ins Museum, ich gehe so gerne an Konzerte etc. etc. Aber so wahnsinnig jetzt im Moment, wenn es Herd auf Herd geht, überlebenswichtig ist es eben auch nicht.
Das ist bei Corona dann mal wieder aufgekommen, was darum gegangen ist, was ist systemrelevant? Relevant. Ja. Obwohl das Radio dann braucht für die Informationen. Also, weil der Wissensdurst ist trotzdem enorm gewesen. Und da haben wir unseren Auftrag.
Dort sind wir uns ein bisschen sinnvoll vorgekommen.
Wenn der Krieg ausbricht, dann ab im Bunker und via UKW.
Ja, genau.
Noch der richtige Radiosender hören. Wir bleiben bis zuletzt.
Natürlich. Nein, absolut. Hey, dort hat es einen gewissen Sinn gegeben.
Ja, und apropos Insel, ich würde allein nicht lange überleben, weil ich irgendwie die erste giftige Beere würde essen oder auf irgendwie einen Seeigel stehen. Ich am Samstag habe ich vom Nachbar Bärlauch bekommen und habe dann einen Bärlauchpesto gemacht.
Ist es Bärlauch?
Genau, das ist die Frage. Er hat gesagt, er ist Lehrer und er hat auch...
Ich glaube, es ist Bärlauch.
Er hat eben auch schon gegessen davon drum, und er ist auch vor mir gestanden. Drum, ich habe mich aber schlau gemacht via Google oder versucht schlau gemacht. Das Beruhigende ist anscheinend irgendwie das, was ich gelesen habe, dass seit 1995 vier Leute gestorben sind. Also ich denke, wenn es so krass wäre... Also weißt, oder wenn ich Bauchweh... Ich habe natürlich dann darauf geachtet, dass es nicht gerade allzu viel ist. Und wenn ich Bauchweh bekomme, dann gehst du schnell ins Spital und dann überlebst du, glaube ich. Aber ich und der Sohnemann haben Bärlauchpesto gemacht.
Sehr schön.
Jedes Blatt nochmal angeschaut. Ich habe Videos geschaut, die es vom Kanton Zürich gibt, die unterscheiden, dass es nicht ein Maiglöckli ist. Oder wie heisst es? Herbstzeitlos. Genau, Herbstzeitlose. Und vergiss es. Abgesehen vom Stiel unten, dass es ja einem Stiel wächst, habe ich aber die Blätterfasern gleich nicht unterscheiden. Ich habe das Bild vor mir gehabt. Und logisch, schmeckt es einen Knoblauchgeruch. Aber wenn du vier, fünf Bärlauchblätter hast und eins verstecktes Maiglöckli, dann schmeckt das ja dann unweigerlich auch nach Knoblauch. Und deine Hände schmecken nachher auch so.
Aber also, wachsen denn die im gleichen Feld?
Nein, wahrscheinlich. Ich habe sie ja nicht gepflückt, aber ich habe meinem Nachbarn getraut.
Und du
Lehrer,
bist noch da.
Lehrer, verstanden, er war noch da. Er hat gesagt, er hat schon gegessen, ich bin noch da. Aber es war lässig zu machen, aber es ist jetzt nicht... Also das Bärlauch, das andere Pesto ist mir, das passiert, ist mir lieber. Mhm. Es war gut. Aber eben wie gesagt, ich habe schlussendlich... Ich war mir nicht sicher. Ich habe aber zwei Schnecken noch ein bisschen gerettet.
Also, sehr gut.
Die überleben lang. Sogar im Kühlschrank. Also, dann sind sie rausgekommen mit den Fühlern. Und
also,
so, dann
also hast du überlebt.
Also, zwei kommt Schnecken immer... überlebt und dann zwei Menschen überlebt.
Ja, sehr gut. Da kommt mir immer auch bis in das Beaumont, wo die Frau sagt, sie sei fünffache Witwe. Und ihre Hobbys sind Kochen und Bärlauch sammeln. Oder Pilz oder so.
Ja, aber der Pilz ist auch so ein Klassiker, wo die Leute meinen, sie kennen sich aus. Ja. Nein, sogar wie der Pilzkontrolle.
Gerade die Stadt Kloten hat kürzlich eine Medienmitteilung rausgelassen. 7 Kilo. Tödliche Giftpilze. Tödliche.
Aber dass es da nicht mehr Todesfälle gibt, hat man wahrscheinlich auch wieder im systemrelevanten das systemrelevante Medizin zu verdanken.
Ja, nicht? Absolut. Absolut.
Also, aber ich meine, wenn man davon ausgeht, dass es so viel, wie sagst du, wie viel Kilo?
7 Kilo tödliche, nein, es sind mehr, es sind, glaube ich, irgendwie 10 Kilo.
Also ohne ungenießbare und so. Wären die tot.
Genau,
oder?
Die wären tot. Da hat die Pilzkontrolle im 23 rausgefiltert. 7 Kilo. Ich meine, Pilz ist ja nicht wahnsinnig schwer. Bis man da 7 Kilo haben die Leute da einfach reingenommen, das Gefühl gehabt, oh, machen wir heute Abend noch schön Züppli. Und die Pilzkontrolle, aber, Gott sei Dank, sind sie gegangen.
Aber, es ist eben schon etwas gegeben. Von draußen pflücken, drinnen essen, aber immer so
ein bisschen.
Immer im Hinterkopf. Immer gewisse Kick im Hinterkopf.
So.
Wenn ich jetzt brauche, weil ist das jetzt von dem, was ich gegessen habe?
Oder ist es psychosomatisch?
Ja, aber sind vorsichtig. Überprüfen. Oder ich habe es versucht zu überprüfen, aber.
Es ist wieder Bärlauch-Saison.
Ja.
Seid vorsichtig, aber geniessen es. Danke vielmals für zuzuhören und bis nächste Woche.
Jäcki und Wüthrich. Die Morgenshow für alle, die nicht gerne früh aufstehen.